Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Nähkästchen des Fußballs. Heute bin ich leider alleine, Lennart hat sich krank gemeldet, aber wir wollen euch ja auch mit Stoff versorgen, deswegen mache ich diesen Podcast auch alleine. Ja, Augsburg, es geht um Augsburg, war bis vor kurzem im Abstiegskampf noch drin, jetzt haben sie gegen Mainz unter der Woche gewonnen, da ist jetzt nicht mehr ganz der große, also wenn man jetzt noch einen Sieg holt, zumindest laut Weinzierls Rechnung, noch ein Sieg, dann ist man quasi sicher, vielleicht noch ein Unentschieden dazu, aber dann hat man 36 Punkte, dann ist man eigentlich meistens safe. Zumindest hat Weinzierl das auch so gesagt und das, da kann man ihm auch zustimmen. Vor allem, weil sehr, sehr viele Teams unten drin sind diese Saison. Also es ist nicht mehr ganz der große, die große Angst vorm Abstieg da. Aber es gibt da natürlich auch noch andere Themen, die wir wahrscheinlich zuerst klären müssen. Zum Beispiel, warum Augsburg auf einmal viel Geld hat. Ist nämlich ein Investor eingestiegen bei Augsburg, deswegen konnten sie sich im Winter Ricardo Pepi kaufen, haben wahrscheinlich viele mitbekommen, für 16 Millionen ungefähr. Also da ist auf einmal Geld da und das gab ein bisschen Verwirrung. Und ich denke, wir müssen allgemein auch ein paar Namen klären, weil Augsburg ist jetzt nicht der Verein, auf den man als erstes schaut, wenn man auf die Bundesliga schaut. Deswegen kennen vielleicht viele gar nicht so das ganze Team von euch oder nicht so genau. Deswegen versuche ich euch das möglichst einfach zu erklären und ja, starten wir direkt los. Also, erstmal ein paar Namen klären. Zum Beispiel Klaus Hofmann ist der Vorstandsvorsitzende. Er ist immer auf der Tribüne dabei gewesen in den Geisterspielen. Das ist aufgefallen. Wenn ihr irgendwann mal ein Spiel von Augsburg geguckt hattet, dann habt ihr ihn bestimmt auch gesehen, weil er hat immer reingeschrien. Sehr, sehr emotionaler Typ. Er kommt auch aus der Fanszene von Augsburg, ist halt relativ reich und hat sich deswegen sehr, sehr viele Aktien, also um genau zu sein, ungefähr 99% der Augsburg GmbH gesichert und ja, ist jetzt Vorstandsvorsitzender und hat noch ein paar andere eher unwichtige Rollen, aber er kann auch bei Transfers mitentscheiden und ja, er ist so das Gesicht hinter dem Trainer natürlich bei Augsburg und er hat auch einen neuen Investor an Land gezogen und zwar David Blitzer aus den USA. Und daher hat man noch ein bisschen mehr Geld bekommen. David Blitzer ist schon bei anderen Vereinen tätig, zum Beispiel Crystal Palace in der Premier League, in der US-amerikanischen Liga auch noch bei einem Verein, dann in der, ich glaube, in der Basketball-Liga von den USA auch noch, dann Baseball und noch ein paar andere, also der in Belgien auch noch in der zweiten Liga von Fußball halt, aber noch viele kleinere Projekte hat er am Laufen und jetzt ist er auch bei Augsburg eingestiegen. Also wahrscheinlich ist er eingestiegen, sagt man, weil der, also eben Klaus Hofmann, Kontakt zu ihm hatte und deswegen ja, hat er David Blitzer an Land gezogen und ja, David Blitzer will Augsburg in den nächsten paar Jahren in der Europa League sehen oder zumindest um Europa mitspielen sehen. Klären wir am Ende, ob das so realistisch ist oder nicht, aber ja, Geld fließt daher und man muss sagen, Augsburg hat die letzten Jahre sehr, sehr, sehr gut gewirtschaftet. Also laut der Bild, ist ja nicht immer ganz vertrauenswürdig, aber etwa 53 Millionen Euro hat der Augsburg selbst als Plus verzeichnet in den letzten Jahren und hat jetzt deswegen den Transfer von Ricardo Pepi relativ entspannt auch von eigener Tasche bezahlen können. Das beteuert auch Klaus Hofmann. Ist natürlich, durch David Blitzer kommt da nochmal mehr Geld dazu, dass man ganz sicher steht, aber grundsätzlich soll das auch kein Projekt werden in Augsburg wie Hertha, dass man einfach 30 Millionen für den ausgibt, dann nochmal 25 Millionen für den und das ist alles auf einmal. Das ist ein langfristiges Projekt, David Blitzer ist nicht dafür bekannt, dass er schnell bei seinen Vereinen aussteigt. Er sucht sich häufig auch, das fällt auch auf bei seiner Vereinsaussuchstrategie quasi, dass er sich mittelmäßige Vereine aussucht und die dann hochführen möchte, anstatt dass er das ganz große Geld investiert, sondern eher etwas kleinere Vereine und da dann reicht auch häufig schon etwas mehr Geld und dafür halt trotzdem noch seriös wirtschaften als, ja, wie ein Scheich zum Beispiel Manchester City einfach kaufen und dann, ja, alles holen wollen oder so. Das ist nicht sein Stil und dann könnte er sich auch nicht 5 Vereine leisten, sondern nur einen. Und deswegen, er hat sogar mehr als 5. Also wenn man sportartenübergreifend guckt, hat er mehr als 5 Vereine. Dazu noch Stefan Reuter, den habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Ein sehr, sehr, sehr guter Geschäftsführer meiner Meinung nach. Zieht sehr viele gute Transfers an Land mit Ricardo Pepi. Ein sehr teuren dieses Jahr verpflichtet, der Rekordeinkauf von den Augsburgern, weil sie vorher als auch sehr seriöses Team galten. So ein bisschen Dorfclub noch mäßig, nicht ganz, aber Entschuldigung. Ungefähr, ja, etwas, ja, insgesamt seriöser waren jetzt. Das hat natürlich dem Ansehen geschadet, aber man muss sagen, insgesamt, sie konnten sich das selbst leisten und mit dem Eintritt von Investor natürlich noch besser. Das hat aber bei den Fans für Aufsehen gesorgt, beziehungsweise die Fans waren sauer danach auf unter anderem Klaus Hofmann, weil es wurde nicht vermittelt an die Fans, dass der Investor eingestiegen, ein neuer Investor, nämlich David Blitzer. Und da waren sie sauer, dann wurde das irgendwann mal von einer Ultragruppe aufgedeckt nach, sagen wir, 2 Monaten nach Einstieg und also nach Einstieg des Investors. Und da hat sich das halt durch die Fans verbreitet und die waren sauer, dass sie dem Verein, also nicht alles vom Verein gesagt bekommen. Augsburg wollte halt wahrscheinlich einfach ihr gutes, ruhiges Image bewahren. Hat nicht ganz funktioniert und jetzt wirken sie auch direkt auf mich etwas unsympathischer, muss ich sagen. Ich bin ja ein Fan von, ja, ruhigen Vereinen, die sehr, sehr seriös wirtschaften, aber das ist Augsburg zwar immer noch, aber jetzt wirken sie zumindest nicht mehr so. Genau. Stefan Reuter, wie gesagt, einer der besten Geschäftsführer der Liga, denke ich, teilt sich die Rolle quasi mit Klaus Hofmann in etwa. Klaus Hofmann steht halt noch für den Vorstandsvorsitzenden, der wählt indirekt den Geschäftsführer auch aus und deswegen hat er auch Einspracherecht bei den Transfers, weil wenn Reuter etwas macht, was Klaus Hofmann nicht gefällt, dann wird Reuter halt rausgeworfen, ungefähr. Deswegen muss Reuter sich mit Klaus Hofmann absprechen und dann hat Klaus Hofmann halt Mitspracherecht bei Stefan Reuter und allgemein muss man sagen oder kann man sagen, dass Klaus Hofmann die mächtigste Person bei Augsburg ist. Und das gefällt aber vielen Fans auch, weil er ja für den Verein lebt und oder zumindest das so preisgibt. So, also es ist schon imposant, wie er auf der Tribüne in den Geisterspielen hat man immer durchs ganze Stadion ihn rufen hören, ihn schreien hören, wenn ihm was nicht gepasst hat. Also, und das von der Tribüne aus, also von ein paar Metern über dem Spielfeld. Ja, das war immer ganz lustig. Und jetzt bei den Fans wird er auch manchmal eingeblendet, stinksauer oder halt total Freudentaumel. Also man merkt wirklich, er ist echter Augsburger. Dann kommen wir, denke ich, eher zum Sportlichen oder zumindest zu den Spielern. Diese Saison wurden neue Spieler verpflichtet, nicht allzu viele, aber es gab halt auch, das sieht man wieder, es gab erst die Verkäufe von Marco Richter und Kevin Danso und dann wurde Niklas Dorsch verpflichtet. Und weil im Mittelfeld halt Bedarf war. Und dazu wurde halt Arne Meyer noch auch als Mittelfeldspieler verpflichtet. Als Laie für 500.000 quasi im Gegenzug zu Richter. Also sie haben Richter zu Hertha für 7 Millionen. Richter ist ein, sagen wir, Flügelspieler. Also ist ein Flügelspieler, kann man so sagen. Und für 7 Millionen abgegeben. Und dafür haben sie im Gegenzug für ein Jahr Arne Meyer mit Kaufoption für eine Leihgebühr von 500.000 verpflichtet. Und das ist ein guter Deal gewesen, weil Arne Meyer deutlich stärker spielt als Marco Richter diese Saison auf jeden Fall. Und das Mittelfeld zusammen mit Niklas Dorsch eben total prägt bei Augsburg. Die beiden im Mittelfeld, die stimmen sich wirklich sehr, sehr gut ab. Aber zur Aufstellung komme ich gleich auch noch. Dann diese Saison lief so sehr, sehr schwankhaft. Also es gab ein paar gute Ergebnisse, vor allem gegen große Clubs. Man hat 1-1 gegen Leipzig gespielt, 1-1 gegen Dortmund, 2-1 gegen Bayern gewonnen. Dafür aber zum Beispiel auch 1-4 und 1-5 gegen Leverkusen verloren oder 0-4 gegen Hoffenheim. Dazu viele gegen gleichwertige Gegner eigentlich verloren oder zumindest viele Punkte liegen lassen. Das ist so ein bisschen sehr inkonstant. Jetzt hat man, dadurch, dass man gegen Mainz gewonnen hat, das erste Mal 2 Siege in Folge gefeiert. Seit 2020, das ist ziemlich lange, das sind roundabout, sagen wir, 50 Spiele. Und nie hat Augsburg es geschafft, 2 Siege hintereinander zu feiern. Das ist schon, ja, eigentlich schon eine schwache Quote. Und da sieht man halt die Inkonstanz von Augsburg, die, ja, also die Konstanz, die nicht da ist, weil man halt nicht es schafft, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. So schwer kann das nicht sein, das schafft jedes andere Team auch. Dafür, immer wenn man denkt, dass Augsburg gerade schlecht dran ist, zwei Spiele in Folge verloren oder so, dann kommen sie auf einmal mit einem 2-1 gegen Bayern oder so. Also, keine Ahnung, Augsburg ist sehr, sehr Überraschungstüte, wie heißt es richtig? Egal, Überraschungstüte. Augsburg ist eine Überraschungstüte. Das liegt aber auch daran, dass sie halt gegen gute Teams viele Punkte holen im Vergleich zu gegen eher schwache Teams, liegt daran, dass ihr Spielstil sehr, sehr defensiv geprägt ist. Also Markus Weinzierl hat sogar gegen Stuttgart vor ein paar Spieltagen, nicht allzu lange, 2-3 Spieltage, als sie 2-3 am Ende verloren haben, hat er vor dem Spiel gesagt, wir müssen defensiv, also okay, er hat es nicht Zitat so gesagt, aber er hat quasi damit gemeint, wir müssen mauern. Und das gegen einen direkten Kontrahenten, die zu dem Zeitpunkt auch noch hinter Augsburg in der Tabelle standen, immer noch hinter Augsburg stehen. Aber das ist so eine Aussage, natürlich, das war so ein bisschen aus, nicht Frust, so ein bisschen aus, ja, man wollte sicher stehen und nicht aufs Maul bekommen, aber ja, ist das, das ist nicht der Anspruch, wenn du Europa League spielen willst, also für diese Saison ist das in Ordnung, aber für die nächsten Saisons sollte man da eine neue Herangehensweise finden, denn so ein defensiver Spiel hilft nicht gegen große Clubs, denke ich. Und ja, das ist halt aber der Markus Weinzierl-Stil. Und das war schon immer Augsburgs Stil. Markus Weinzierl war auch mit einem ähnlichen Stil vor 2013 oder 2015 war es, glaube ich, sind sie Fünfter geworden in der Liga. Einmal haben Europa League gespielt, das kleine FC Augsburg. Das wurde natürlich abgefeiert. Die Fans sind cool von Augsburg, muss man sagen. Also sehr, sehr gute Fans. Sehr, sehr laute Fans auch in dem Stadion, obwohl Augsburg ja eine eher kleine Stadt ist. Aber ja, ich war mal in Dortmund gegen Augsburg und die Augsburger Fans haben das ganze Spiel über, ja, rumgeschrien nicht, aber halt gesungen und Randale gemacht. Also Randale gemacht im positiven Sinne, nicht Pyrotechnik oder so, sondern ja, einfach, sie waren laut und es hat Spaß gemacht, ihnen zuzugucken. Und das gegen 80.000 Dortmunder, das muss man sich mal überlegen. Die haben da zu 1.000 gegen 80.000 gesungen und waren teilweise lauter. Gut, Dortmund, wenn Dortmund dann mal angefangen hat zu singen, also die Dortmunder Fans, dann waren die natürlich, haben die übertönt, aber die restliche Zeit, also mehr Zeit war Augsburg wirklich lauter. Das fand ich auch ein bisschen schade, aber es hat Spaß gemacht, den auch zu beobachten. Das war auch ein geiles Spiel damals, da hat Augsburg 3-4 gegen Dortmund verloren halt, weil Paco Alcácer in der Nachspielzeit ein Tor geschossen hat. Vielleicht erinnern sich ja manche von euch an das Spiel. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber zurück zu Augsburg auf jeden Fall. Der defensive Spielstil ist halt, wie gesagt, für die Europa League, da muss was sich ändern. Aber für diese Saison reicht das. Man sieht, dass man gegen große Teams, wenn man halt defensiv mauert, gut ankommt. Und wie gesagt, gegen Bayern, Dortmund, Leipzig hat man allen Punkte abgeknöpft. Und auch gegen, ja gut, dafür hat man halt gegen Fürth 0-0 gespielt, gegen Hertha einmal verloren, gegen Stuttgart verloren. Ja, weil das sind halt auch Teams, die ähnlich spielen. Okay, nicht, also Fürth schon, aber gut, Stuttgart jetzt gegen Ende auch nicht mehr unbedingt. Die spielen halt eher offensiv und wenn zwei defensive Teams gegeneinander spielen, also zwei, die mauern eigentlich, zum Beispiel Bielefeld gegen Augsburg. Augsburg hat zwar am Ende gewonnen, weil Bielefeld wieder außer Form ist, aber das war jetzt auch erst vor 2-3 Spieltagen. Da hat man schon gesehen, das ist kein Spiel, also keins von den Teams wollte irgendwas mit dem Ball machen, weil beide halt, sobald sie sich aus ihrer Grundordnung raustrauen, das sind auch die beiden Teams mit den schlechtesten Ballbesitzen der Liga, also Bielefeld hat 42%, durchschnittlich Augsburg 43%, und da hatte Augsburg in dem Spiel zwar mehr Ballbesitz, aber trotzdem, man hat gesehen, sie haben sich damit nicht wohlgefühlt und Bielefeld hat sich auch mit 45%, das war jetzt nicht so viel, aber hat sich trotzdem auch mit dem Ball nicht wohlgefühlt. Das sind halt einfach beides komplette Kontermannschaften und man sieht auch, die Aufstellung von Augsburg ist eine klassische Mauer und dann schnell nach vorne Taktik und das ist halt das 4-2-2, das klassische 4-2-2. Eigentlich beim 4-2-2 muss man sagen, kann man mit der Formation kann man fast alles spielen. Also nicht, das ist nicht die komplexeste Formation sowieso, aber es ist schon, man kann pressen mit 4-2-2, auch Köln spielt ein 4-2-2 auch ungefähr, ein 4-2-2 zwar sehr eng, aber ungefähr ein 4-2-2. 2, Also 4-4-2 so rum, ein 4-4-2. Und ja, Augsburg spielt auch ein 4-2-2, 4-4-2 und hat aber eine komplett andere Herangehensweise als Köln unter Steffen Baumgart, weil Steffen Baumgart halt nach vorne spielt, immer presst, den Gegner unter Druck setzt, selbst gegen ein Bayern-Team. Und Augsburg stellt sich ganz hinten rein und lässt nichts anbrennen oder versucht zumindest nichts anzubrennen und versucht dann pfeilartig umzuschalten. Man sieht auch an der Aufstellung, hinten hat man halt immer eine Viererkette, zum Beispiel Gumni als Rechtsverteidiger, sehr, sehr defensiver Rechtsverteidiger. Also er ist eher für defensive Aufgaben zuständig. Da kann man auch sonst mal auf Fünferkette umstellen, wenn man Gumni dann als rechten Innenverteidiger sieht und dann zum Beispiel Caligiuri von rechten Mittelfeld auf rechte Außenverteidigung, also den Rechtsverteidiger in der Fünferkette zieht und dann Iago ein bisschen nach vorne spielt auf der linken Seite. Dann in der Mitte muss man sagen, diese Saison gab es eine Überraschung für mich. Also ich hatte nicht erwartet, dass Reece Oxford so gut aufspielt, Kopfballtore macht. Gut, Udokai ist verletzt, aber Oxford ist der Shootingstar, würde ich sagen, von der Mannschaft diese Saison. Noch ziemlich jung, ist Engländer und hat ein paar Kopfballtore gemacht, hat die beste Zweikampfquote im Team mit 61,9% und ist ja der zumindest beste Spieler in der Abwehr von Augsburg. Daneben spielt man jetzt häufig Rauwe Leeuw. Er ist der Kapitän und deswegen vielleicht auch noch ein Ticken wichtiger für die Mannschaft, weil er einfach ein Führungsspieler ist und Oxford nicht. Noch nicht, weiß man nicht, was mit Oxford, ob er nochmal Führungsspieler wird später, aber noch mit 23 sieht man die wenigsten Leute als Führungsspieler. Und ja, Oxford ist es auf jeden Fall auch noch nicht. Aber Rauwe Leeuw hilft ihm ganz viel, muss man sagen. Und nach vorne, wenn man weiter nach vorne geht, sieht man im Mittelfeld, die beiden Sechser sind beide sehr defensiv geprägt, also Meier und Dorsch. Dorsch ist der Gestalter vom Spiel. Meier ist eher der Box-to-Box-Spieler, also der überall ist, der mit in den Strafraum vorne geht, der aber auch hinten alles versucht abzudecken. Und Dorsch ist der präzise lange Pässe spielt nach vorne, weil lange Pässe sind auch ein Stilmittel des Augsburg und dann vor allem vorne mit Flanken in die Mitte agieren. Also man sieht, Augsburg hat die neunt meisten Flanken der Liga. Das klingt jetzt nicht so viel, aber ein Team, was kaum Angriffe macht, ungefähr die 14 meisten Angriffe, sieht man schon, dass da ja viel über Flanken gekommen wird. Man hat zum Beispiel mehr Flanken als Leipzig und Leipzig hat ja viel, viel mehr Angriffe, aber Leipzig hat halt auch einen anderen Spielstil und Augsburg hat den Spielstil, relativ viele Flanken, um die großen Spieler in der Mitte anzuspielen, wie André Hahn, wie Florian Niederlechner, wie eben halt auch jetzt Ricardo Pepi oder wie Gregoritsch, der Top-Torschütze diese Saison, mit 7 Toren aus 19 Spielen nur, das ist eine sehr, sehr gute Quote. Michael Gregoritsch war am Anfang der Saison, deswegen hat er kaum gespielt, nicht in Form und wurde dann ein paar Mal eingesetzt und hat direkt geliefert. Und deswegen ist er jetzt quasi gesetzt bei Markus Weinziel im Sturm, häufig neben Niederlechner. Aber im Sturm hat Augsburg relativ viele Varianten, vor allem dahinter. Wenn man dann auf die Außen guckt, hat man Mats Pedersen zum Beispiel, ein eigentlicher Linksverteidiger. Das zeigt auch sehr, sehr defensive Aufstellung. Und Caligiuri rechts, der kann auch rechter Außenverteidiger spielen, hat er bei Schalke lange gespielt und noch zu den erfolgreichen Zeiten von Schalke. Und ja, da war er halt auch gut, aber auch im offensiveren Bereich fühlt er sich auch noch wohler, kann eigentlich fast überall spielen, kann auch links sonst spielen oder gut Sturm und Innenverteidigung nicht, aber sonst kann er eigentlich überall spielen. Ist ein, ja, Allrounder für alles. Ist auch nicht immer erste Wahl, aber ich finde, man muss ihn erwähnen, weil er qualitativ, also technisch gesehen, sehr, sehr gut ist und halt auch einfach fast überall spielen kann im Zweifel. Deswegen hat er auch relativ viele Einsätze diese Saison und ist immer eine Verstärkung für Augsburg. Auch wenn er mal zwischendrin nicht in Form war, er hat sich wieder zurückgekämpft und ist jetzt wieder dabei. Ja, das war schon fast die Analyse zu Augsburg. Also man zusammenfassend kann man sagen, der defensive Stil passt natürlich zum Markus Weinziel und zum FC Augsburg. Lennart hat in unserem letzten Podcast gesagt, du kannst einen Trainer hinstellen, wie du willst, die spielen immer gleich. Da kann man ihm sogar so halb zustimmen, weil Augsburg immer defensiv gespielt hat die letzten Jahre über. Und auch Heiko Herrlich, da wollte man mal etwas offensiver, einen offensiveren Spielstil installieren, aber das wurde nichts, das wurde nur noch passiver und noch schlechter. Und ich hatte vor der Saison getippt, dass Augsburg absteigen wird, sogar als 18. hatte ich getippt, hinter Fürth. Ist nicht ganz eingetreten. aber der Anfang war schon extrem schwach. Also die ersten Spiele waren schon sehr schlecht von Augsburg. Und deswegen habe ich mich da auch bestätigt gesehen. Mittlerweile, jetzt durch die zwei Siege, haben sie sich etwas befreit. Aber ja, nächste Saison muss man wieder gegen den Abstieg spielen und wird nicht vorne mitspielen. Das ist mein Tipp und ich denke, da sehen viele das auch genauso. Wird spannend zu sehen sein, ob man in den nächsten Jahren, also ob Augsburg in den nächsten Jahren, weiter nach vorne kommt, sich Stück für Stück quasi hocharbeiten kann, mit ein bisschen mehr Geld halt durch den Investor. Aber wenn man den Fußball weiterspielt, wobei bei Mainz muss man sagen, funktioniert der Fußball, das funktioniert sehr gut, kontern halt einfach, es geht und ich denke trotzdem, ich halte nicht allzu viel von Markus Weinzierl. Man wird ihn nicht rausschmeißen oder ähnliches, vor allem weil er souveränen Klassenerhalt geschafft hat. Aber mehr als Klassenerhalt geht halt, glaube ich, einfach nicht unter Markus Weinzierl, weil er ist eine, in Anführungsstrichen, Legende in Augsburg, weil er halt, ja, die 2015 schon mal Trainer war, wo sie Fünfter geworden sind in der Liga, sehr, sehr erfolgreiche Jahre geprägt hat von Augsburg, die erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Augsburg ist ja noch nie abgestiegen. Ist jetzt im 11. Bundesliga-Jahr und ist davor, also war halt vor 11 Jahren mal aufgestiegen und ist seitdem nicht mehr abgestiegen. Und das will man natürlich beibehalten. Und mit dem Geld kann das passieren. Kann aber halt auch schief gehen, wie bei Hertha, sieht man ja. Vielleicht bin ich auch gespannt, ob Hertha absteigt. Da werden wir es dann sehen. Bei Augsburg glaube ich jetzt nicht mehr, dass sie absteigen. Und dann bin ich mal gespannt, was nächste Saison passieren wird. War jetzt ein relativ kurzer Podcast, ist auch mal gut. Eine knackige, kurze, aber knackige Analyse. Und viel mehr gibt es zu Augsburg auch eigentlich nicht zu erzählen, weil Augsburg jetzt nicht das spannendste Team ist. Da gebe ich wahrscheinlich recht. Aber dennoch, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ja, was sagt Lennart immer? Ja, schaut bei unserem Shop vorbei, genau. Und bei Instagram und so. Ja. Schönen Tag wünsche ich euch noch oder schönen Abend und dann bis nächste Mal, wenn es wieder heißt, aus dem Nähkästchen des Fußballs. Ciao. Ne, aus das Nähkästchen des Fußballs. Ciao.